Hey, hey und gesundes Willkommen zu einer neuen Folge von The Orange Bite. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nach so einer schier unendlichen Periode von sonnengeladenen Monaten mit örtlich ernsthafter Dürre, Waldbränden und alles, was irgendwo da in den Sommermonaten uns begegnet ist, freue ich mich irgendwie auf die etwas sonnengedämpftere Jahreszeit. So die spürbaren Auswirkungen der Klimakatastrophe sollte man natürlich keinesfalls unberührt lassen und uns nicht unberührt lassen. Und unser Handeln natürlich auch nachhaltig bestimmen, da alles dafür zu tun, damit wir wieder auf den richtigen Kurs kommen, keine Frage. Aber heute ist es gar nicht so unser Thema, sondern heute möchte ich super gerne die Gelegenheit nutzen und mich mit meinem Gast über ein wirklich ausgesprochen interessantes Thema austauschen. Heute geht es um ein eher medizinisch-diagnostisches Gebiet, welches ganz vielen Menschen ortsungebunden und vielleicht auch mit reduzierten Hürden zur Terminfindung oder etwaiger Scham helfen kann, ernsthafte, so lebenseinschränkende oder sogar lebensgefährdende Situationen oder Erkrankungen zu erkennen. Von dem her, ich spanne den Bogen mal gar nicht weiter, sondern heute zu Gast ist Ole Martin, seines Zeichens Mitbegründer des Unternehmens Dermanostic aus Düsseldorf. Ole, schön, dass du da bist und uns so ein bisschen einen kleinen Einblick in so ein sehr medizinisches Feld, aber vielleicht auch wirklich sehr zwischenmenschliches Feld gepaart mit Technologie geben kannst, in eine Berufung und natürlich in ein Unternehmen, was sprichwörtlich unter die Haut geht. Von dem her fühl dich ganz, ganz herzlich gegrüßt, Ole.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Hervorragend. Vielleicht so, um den Einstieg zu finden, was mich da sehr, sehr persönlich bewegt hat und wie ich überhaupt auch in Kontakt mit Ole gekommen bin. Und zwar aus meiner ganz persönlichen Vergangenheit noch gar nicht so lange her. Es dürfte Anfang 2019 gewesen sein. Ist ein sehr, sehr guter Freund, beziehungsweise eher dessen Freundin, mit größeren Sorgen über eine Pigmentstörung, die bei ihm auf dem Rücken sich befand und die sich wohl verändert hat, auf ihn zugegangen und hat ihn so ein Stück weit versucht zu nötigen, hey, lass das mal anschauen. Und offen gesprochen ist es jemand gewesen, der es jetzt nicht so so eng mit ärztlicher Unterstützung hatte, sondern wenn dann nur im Akutfall und da ist dann so ein Gang vielleicht irgendwo zur hautärztlichen Vorsorgeuntersuchung gar nicht so normal. Hat sich dann aber durchaus so ein Stück weit mit dem Gedanken angefreundet und seiner Partnerin natürlich eben auch entgegenkommend ans Telefon gesetzt und wollte einen Termin bei einem Hautarzt in seiner Umgebung ausmachen und durfte die Erfahrung machen, das ist gar nicht so einfach. Wenn du keine Berührung damit hattest, auch gar keine Überweisung oder sonstige ärztliche Pflicht oder Notwendigkeit eben mit an Bord hast, war es nicht ganz so einfach. Und ich persönlich konnte es gar nicht so glauben, dass er keinen Termin anscheinend bekommt, um das anschauen zu lassen. Und wir haben uns dann an einem freien Nachmittag zusammengetan und haben Hautärzte antelefoniert. Einfach aus Interesse, wie lange dauert es denn, so einen Termin zu bekommen, um tatsächlich diese Pigmentstörung anschauen zu lassen. Und es hat uns, wie gesagt, so roundabout einen Nachmittag oder einen Spätnachmittag eben gebraucht, bis wir einen Termin hatten bei einem Hautarzt, der so mit öffentlichen Verkehrsmitteln über eine Stunde war es meines Erachtens dann erreichbar war für ihn. In der darauffolgenden Woche war es möglich, einen Termin zu bekommen. Den haben wir ausgemacht und Ende von der Geschichte war tatsächlich, der Termin endete nicht nur in der Beschau, sondern es wurde diese Pigmentstörung entnommen durch den Hautarzt und der Laborbericht hat dann wenige Tage später wohl auch Klarheit gebracht, dass dort schon bösartige Veränderungen da waren. Es war für mich so ein bisschen schon auch so ein Aufhorchen und damals habe ich mich gefragt, Ole, gleich auch so in deine Richtung vielleicht mitgesetzt die Frage, also ist das der einzige Weg, wie man vielleicht in so einem infrastrukturell und auch medizinisch ganz gut versorgten Land irgendwo in den Genuss kommt, tatsächlich ärztliche Leistungen in Anspruch zu nehmen? Und interessanterweise, kurz danach habe ich in einem Artikel gelesen, es gab einen Ideenwettbewerb in Düsseldorf, an der Uni Düsseldorf, und da ist ein Team von jungen Ärztinnen und Ärzten tatsächlich eben genau in dem Feld dann mit einer Idee aufgekommen. Und das war für mich irgendwo so der Link, wo ich dann auch dachte, okay, das lohnt sich mal, tatsächlich mit Ole, mit Dermanostik entsprechend wirklich Kontakt aufzunehmen. Und deshalb, Ole, vielleicht ganz kurz so in deine Richtung öffnen. Kannst du uns so ein Stück weit mit auf die Reise nehmen? Natürlich zum einen, was ist Dermanostik? Was macht ihr denn überhaupt? Und gerne auch so einen kurzen Einblick, wie kam es denn dazu? Gab es da auch so eine Geschichte oder seid ihr rein fachlich unterwegs gewesen und dachtet, hey, da gibt es doch ein Geschäftsfeld, das super interessant ist?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, die du erzählt hast. Da will ich gleich auch auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil ja, das ist etwas, was wir tatsächlich auch relativ häufig hören von unseren Patienten. Aber vielleicht zu Beginn, was machen wir überhaupt? Wir haben eine App entwickelt, mit der macht man einfach Fotos von seiner Hautveränderung, füllt einen Fragebogen aus und schickt uns das. Wer ist wir? Ein Team aus Hautfachärzten. Wir haben mittlerweile 15 Stück an Bord, die beurteilen dann eben genau diese Anfrage und man bekommt innerhalb von wenigen Stunden einen Therapieplan, Arztbrief mit Diagnose und ein Rezept, falls notwendig mit dazu oder jetzt in so einem Fall vielleicht auch die Empfehlung, dann zum Niedergelassenen zu einer Operation zu gehen. Wir sind seit etwa 2,5 Jahren am Markt, haben mittlerweile jetzt vor 2 Wochen unseren 100.000. Patienten behandelt.
Wow, Glückwunsch.
Genau, dankeschön. Ja, das ist halt, ja genau, gerade zu Corona sind wir eigentlich gestartet. Das war Zufall, muss man sagen. Also wir hatten weder unser Modell noch Corona geplant. Das kam einfach, hat dem ganzen Thema Telemedizin insgesamt natürlich ordentlich Auftrieb verliehen. Genau, und sind mittlerweile ein Team von 45 Leuten hier aus Düsseldorf raus operierend, um unsere Patienten zu behandeln. Vielleicht so.
Wahnsinn.
Genau, das ist so in Kürze von der Gründungsgeschichte. Sicherlich sehr speziell. Wir sind 4 Ärzte, die gegründet haben, 2 Arztehepaare. Das habe ich, ja,
erlebt
man nicht so häufig.
Details,
genau,
ja,
das sind Details. Und letztendlich, ja, wir haben uns kennengelernt. Ich selber bin zum Beispiel kein Hautarzt, ich bin Radiologe. Ich habe mehrere Jahre dann in der Uniklinik in Düsseldorf gearbeitet. Meine Frau, die Alice, ist aber Hautärztin und die hat Estefania, die andere Mitgründerin, auch Hautärztin, kennengelernt. Und die haben sich einfach, ja, gut verstanden. Wir haben uns dann irgendwie alle so, wie das dann so ist, man befreundet sich dann ja irgendwie zusammen und macht auch mal was als Paare untereinander. Und die beiden Hautärztinnen haben tatsächlich immer oder ständig gehabt, dass ihnen per WhatsApp Fotos geschickt wurden von Freunden, von Bekannten, teilweise auch von Freunden von Freunden. Ich kriege das heute auch noch, dass mir jemand ein Röntgenbild schickt und sagt, hey, kannst du mal kurz sagen, was hier los ist? Ich habe das nicht verstanden, was der Arzt mir gesagt hat. Und ich glaube, das können auch viele Ärzte nachempfinden oder ich glaube auch viele, die einfach im Gesundheitsberufen arbeiten. Also muss jetzt gar nicht ärztlich sein, dass man einfach um Rat gefragt wird. Und dabei ist eben gerade bei Hautärzten, du hast es eben angesprochen, super schwierig, einen Termin zu bekommen. Offizielle Statistiken sagen ja etwa 6 bis 8 Wochen Wartezeit in Deutschland. Und das ist nur die offizielle Statistik. Je nach Gebiet dauert das teilweise noch deutlich länger. Mhm. Und die konnten eben fast alle Anfragen nur mit diesem einen WhatsApp-Bild lösen. Ne? Ab und zu mal eine Rückfrage gestellt, aber die konnten fast immer sagen, was es ist. Weil man muss sich das vorstellen, Dermatologie ist eigentlich ein sehr einfaches Fach. Man kennt das vielleicht selber, wenn man über die Fußgängerzone läuft. Man erkennt eigentlich sofort, wer hat eine Akne und wer nicht. Also selbst als Laie ohne jegliche medizinische Ausbildung kann ich das sehen. Und man muss sich vorstellen, Dermatologen können dann halt noch 500 andere Erkrankungen in roten Flecken erkennen, weil die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Das heißt, es reicht wirklich ein Bild oder in unserem Fall jetzt 3 Bilder aus für die Ärzte, um eine Diagnose zu stellen. Und so sind wir dann einfach zu der Idee gekommen aus dem persönlichen Problem oder wir haben einfach gesehen, okay, da ist ein Riesenbedarf eigentlich, weil was ist jetzt mit allen Menschen, die jetzt keine Ärzte in ihrer WhatsApp-Freundesliste haben, da gibt es einfach genug. Genau. Ja, und dann haben wir, wie du schon gesagt hast, am Ideenwettbewerb teilgenommen. Wir haben gesehen, wow, okay, unsere Idee kann funktionieren, sie stößt auf Resonanz und dann ist es eigentlich so eine Frage der Zeit gewesen. Alice und ich haben dann die Jobs verlassen, den Arztkittel an den Nagel gehängt sozusagen und haben uns dann voll aufs Unternehmen fokussiert und haben das dann einfach zusammen dann zu viert mittlerweile. Also keiner von uns ist mehr ärztlich tätig, also nicht direkt im Patienten jetzt im Krankenhaus, sondern eben auf unternehmerischer Seite. Genau, so sind wir zu Dermanostik gekommen.
War eine coole Story und für alle, die es natürlich eben jetzt interessiert, ihr müsst also nur an die Telefonnummer von Radiologen oder auch Hautärzten kommen und dann ist eigentlich irgendwo so die Gesundheit schon mal zumindest zu einem großen Teil safe. Nee, aber Spaß beiseite. Das Absolut. Kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass man da, ob man möchte oder nicht, als Ratgeber und natürlich eben auch mit der fachlichen Expertise und jemandem, dem man vertraut, unter Umständen eben dann natürlich eben so eine Meinung einholt. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube eben wirklich so als, du hast gerade die Begrifflichkeit Telemedizin auch eben mit reingebracht. Da wird vielleicht der ein oder die andere sagen, okay, Telemedizin hört sich jetzt nicht ganz so innovativ an, hört sich an wie Teletext. Es ist eine gereifte Technologie. Aber im Endeffekt tatsächlich eben wirklich irgendwo so die digitalen Medien und Kanäle eben dort auch nutzbar zu machen, um Distanzen, um Ortsunabhängigkeit, vielleicht auch um tatsächlich eben die notwendige Schnelligkeit oder Zeitkritikalität eben zu überbrücken. Die Möglichkeiten sind natürlich Wahnsinn und die Idee kann ich absolut nachvollziehen, die da natürlich aufkommt. Und ich finde es eine geniale Sache, also keine Ahnung, Beispiel von meinem Bekannten und sehr, sehr guten Freund, dem es Gott sei Dank gut geht, das hätte wahnsinnig geholfen. Und die Hürde wäre auch gar nicht so da gewesen, unter Umständen wirklich den Arzt aufzusuchen, den Aufwand mitzunehmen und zu denken, ist ja nichts Schlimmes. Das ist natürlich schon eine geniale Geschichte. Und wir haben gelernt, Telemedizin ist nicht oldschool. Also gar nicht.
Ja, ganz im Gegenteil eigentlich. Also was ganz Interessantes, wissen viele gar nicht. Telemedizin ist schon uralt, also wirklich uralt. Man weiß schon, dass im Mittelalter über Lichtsignale quasi über viele Kilometer dann sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen telemedizinische Diagnosen, das wäre ein bisschen weit hergeholt, aber zum Beispiel, dass man gesagt hat, hier ist jetzt irgendwie so ein Pestbereich, hier nicht hinkommen. Und das wurde zum Beispiel so, und das sind ja die ersten Formen der Telemedizin. Und ansonsten hat es die NASA tatsächlich stark vorangebracht in den 60er Jahren, weil die wussten, okay, ich schieße hier die Astronauten ins Weltall. Da ist aber kein Arzt dabei. Was ist, wenn was ist? Ja, und sei es die kleine Wunde, wo man hier sagt, okay, ich bin auf der Erde, ich kann immer mir einen Arzt oder ins Krankenhaus gehen. Das geht da oben nicht. Also mussten die sich letztendlich Lösungen finden, wie kann ich das machen? Und die haben, ja, ist eigentlich ganz einfach mit Telefonieren angefangen. Auch das ist ja schon Telemedizin. Und man muss sagen, es ist bei uns in Deutschland vielleicht noch gar nicht so stark bekannt, weil wir von der Regulatorik her, also von den gesetzlichen Bestimmungen, dass ein Arzt überhaupt behandeln darf, eine Fernbehandlung, eine sogenannte, das ist ja seit 2019 flächendeckend in Deutschland erlaubt. Und schaut man sich andere Länder an, die Schweiz ist da europaweit sehr führend. Weltweit ist es wahrscheinlich Australien, die machen das irgendwie seit Anfang der 2000er Jahre. Ist auch eine andere Situation, da habe ich viel Land. Egal was ist, ich muss 200 Kilometer zum Arzt fahren, wenn ich ländlicher lebe. Da macht es einfach Sinn, mehr mit Telefonaten oder der Videosprechstunde zu arbeiten. Und letztendlich das, was wir verwenden, nennt man Bild-Text-Verfahren. Also einfach Bilder und einen Text dazu im Sinne eines Fragebogens. Und das ist eben für den Bereich Dermatologie die State-of-the-Art-Lösung.
Mhm. Ja, super. Also ich glaube, besser kann man es nicht erklären. Und die Verbindung eben wirklich ist ja eher die Nutzbarkeit, Machung von den Hilfsmitteln. Jetzt Smartphone, klar, erleichtert das Ganze natürlich inhärent, weil ich an einem Device über eine App eben wirklich den textuellen Inhalt wie auch eben die aussagekräftigen Bilder bereitstellen kann. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal ganz kurz drauf. Aber eins muss ich dann doch im Vorfeld nochmal anreißen, die Faszination, dass befreundete MedizinerInnen natürlich irgendwo über eine Idee in Anführungszeichen stolpern, über den Bedarf eben sich Gedanken machen, was könnten wir denn tun? Und was kann man jetzt nicht nur irgendwo tun, um die WhatsApp-Eingänge eben zu reduzieren, sondern vielmehr, wie kann man es in einer breiteren Masse eben ungleich oder größer gleich der befreundeten Menschen eben dann auch anbieten. So, ich stelle mir es sehr, sehr lustig vor. Jetzt habt ihr ja schon so einen gemeinsamen Weg hinter euch, 2019 Ideenwettbewerb, habt jetzt ein recht großes Team in Düsseldorf mit aufgebaut. Wie ist es denn heute? Also ich gehe mal davon aus, ihr seid noch immer befreundet. Und wie haben sich denn vielleicht auch so die Themen geändert? Ist es so, dass man früher eben mehr irgendwo in der Freizeit über die Lieblingsserie oder über die Hobbys gesprochen hat und das heute hoffentlich natürlich auch noch tut, aber vielleicht doch das eine oder andere Thema eben auch aus dem geschäftlichen Umfeld dann aufploppt, oder könnt ihr das mega gut trennen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Letztendlich, man kann es nicht trennen, und ich glaube, das will auch keiner von uns, fairerweise. Es ist ja auch so, was mich viele fragen, so, hey, du arbeitest mit deiner Frau den ganzen Tag zusammen, habt ihr euch denn abends noch überhaupt was zu erzählen? Und ja, letztendlich ist, also aus meinen Augen ist der Trick, obwohl wir im gleichen Unternehmen arbeiten, sehe ich Alice, also meine Frau, eigentlich fast nie, weil wir einfach in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Ich meine, bin zum Beispiel mehr so IT-lastig und Regulatorik und eben so das ganze Thema Geschäftsführung unterwegs. Sie macht viel Presse und Marketing. Und das heißt, wir begegnen uns eigentlich kaum. Wir haben letztendlich unsere eigenen Teams. Und das heißt, wir haben uns abends super viel zu erzählen, weil wir uns sozusagen gegenseitig updaten, was ist denn passiert. Aber jetzt gar nicht unter so einem Geschäftsfokus an sich, sondern einfach so interessant. Und wie es, würde ich einfach sagen, in jedem normalen Beruf oder in, ich sag mal, in jedem Ehepaar, was sich dann abends erzählt, was so den ganzen Tag passiert ist, ja, immer ganz normal. Und so ist es eigentlich auch mit uns Vieren. Klar, wir reden eigentlich fast immer über Geschäftliches, aber das ist dann eben, es ist halt nicht so, dass wir dann abends zusammen irgendwie Finanzpläne durchgehen oder die neuen Strategien planen, sondern das sind ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Einer war auf der Veranstaltung, erzählt, wie es da war, wen er kennengelernt hat, wie wir aktuell, weiß ich nicht, die politische Situation einschätzen zu diesem ganzen Thema Regulatorik. Und so tauscht man sich einfach aus. Das würde ich aber, oder mache ich ja auch mit Freunden, die ich jetzt so treffe, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Einfach, es ist ein Themenbereich, der uns alle eben interessiert und wo wir für brennen, wo wir alles für geben, das voranzutreiben, die Digitalisierung in Deutschland. Genau. Und deshalb können wir auch privat noch sehr gut und sehen uns auch privat gerne und häufig.
Okay, perfekt. Also Checkmark an der Stelle. Geschäft und privat lässt sich verbinden. Hervorragend. Ole, du hattest ja auch schon gesagt, ihr habt da mittlerweile ein echt großes Team dann auch, wirklich von FachärztInnen, die die Diagnostik übernehmen. Wie können wir uns das denn vorstellen? Also wenn eine Benutzerin, die die App nutzt, euch mit den entsprechenden Bildmaterialien und textuellen Informationen versorgt, kommt das irgendwo an einem Backend raus, und was passiert dann? Also wie ist der weitere Arbeitsprozess eben dann dort gelagert?
Ja, genau, das hast du genau richtig beschrieben. Das kommt sozusagen bei uns ins Backend oder Dashboard, wie auch immer man das nennen mag. Da ist dann wie eine Warteschlange, kann man sich vorstellen. Und der oder die Patientin, die als erstes kam, die wird dann auch als erstes wieder behandelt. Und wir haben dann ein Ärzteteam, genau, ich sagte ja 15 Ärzte. Und das ist dann, teils sind das festangestellte Ärzte tatsächlich, teils Honorarkräfte. Und jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt so ein, heute haben wir jetzt Freitag als Beispiel, das heißt, ich weiß, eine Ärztin hat jetzt Dienst am Vormittags, eine Ärztin hat Dienst nachmittags. Und die sind dann einfach da und nehmen sozusagen alle Patienten, die in dieser Warteschlange kommen, und behandeln die. Und das heißt, wenn du, ich sage jetzt mal, heute um 14 Uhr deine Anfrage stellst, wirst du innerhalb 1 bis 2 Stunden deine Diagnose bekommen. Wenn du die jetzt heute um 22 Uhr abends stellst, dann liegt das einfach an der Warteschlange über Nacht. Klar, da guckt jetzt kein Arzt drauf. Das ist ja auch nicht notwendig, weil wir einfach nahezu keine Notfälle in der Dermatologie an sich haben, wo man jetzt wirklich sagt, okay, wenn es einem so schlecht geht, dann geht man auf jeden Fall zum Arzt. Das kriegen dann auch alle Patienten eigentlich hin, selbstständig. Und dann würde jetzt am Samstagmorgen, dann um 8 Uhr, geht der Dienst der nächsten Ärztin los. Und die würde sich dann, wie gesagt, diesen Fall wieder angucken. Wir versprechen, innerhalb von 24 Stunden eben eine Rückmeldung zu geben, eine ärztliche. Also auch über das Wochenende, über die Feiertage. Wir sind da wirklich rund um die Uhr besetzt. Genau. Und damit wir sozusagen immer unsere Patienten versorgen können. Und man muss das vielleicht auch aus anderer Perspektive mal sehen. Wir gucken jetzt sehr aus Patientensicht. Auch aus Arzt- oder Ärztinnensicht ist es sehr interessant. Ich sage bewusst Ärztin. Wir haben fast ausschließlich Frauen, also Ärztin bei uns im Team, weil sich das natürlich so eine Arbeitsweise sehr gut mit Familie vereinbaren lässt. Es sind, ich sag mal, flexible Arbeitszeiten. Also als Beispiel, eine Ärztin hat jetzt Dienst von 8 bis 14 Uhr. Wann sie jetzt genau da ist, ist ja eigentlich unerheblich.
Stimmt, ja.
Also ob sie das jetzt um 8.8 startet oder vielleicht doch, weil das Kind in die Kita muss und da muss man noch ein Gespräch mit der Erzieherin führen, kann man doch erst um 9 starten. Das macht ja nichts. Das ist ja anders als in der Praxis, wo wirklich die Patienten im Wartezimmer sitzen und warten und man natürlich die nicht zu lange warten lassen will. sagen wir halt, solange es innerhalb der 24 Stunden ist, ist es letztendlich in Ordnung. Und das macht es eben auch sehr, sehr attraktiv, auf der anderen Seite für Ärzte und Ärztinnen mit uns zu arbeiten oder bei uns zu arbeiten, weil man einfach diese Flexibilität haben kann.
Klar, absolut, ja. Die Flexibilität am, in Anführungszeichen, am Patienten am Frontend, nämlich eben wirklich über einfache Mittel euch zu füttern, ist natürlich auch auf der anderen Seite mit einer eigentlichen größer werdenden Unabhängigkeit, keine festen Sprechstunden, keinen Aufwand, um unter Umständen nochmal irgendwo die Warteschlange, die gibt es ja natürlich auch bei niedergelassenen Ärzten, nämlich das berühmt-berüchtigte Wartezimmer, tatsächlich ein Stück weit viel besser auch koordiniert zu bekommen und trotzdem eigentlich noch einen viel schnelleren Dienst, Schrägstrich, ein schnelleres Ergebnis eben zu erhalten. Ich finde es total schick und wenn wir jetzt so an den Punkt kommen, es gibt da bestimmt auch Grenzen. Also jetzt sagtest du ja, ihr habt eine sehr gute Erfolgsquote und die Disziplin gerade hautärztlicher Diagnosen ist dafür mit Sicherheit besonders geeignet, aber es gibt wahrscheinlich auch Grenzen, oder?
Ja, natürlich. Es gibt niemals die 100% in der Medizin. Das ist einfach so und das muss man einfach hinnehmen und dann entsprechend mit Qualitätssicherungsmaßnahmen und entsprechenden Sicherheitsnetzen arbeiten. Bei uns ist das zum Beispiel so, dass wir jedem Patienten in diesem Arztbrief, den er bekommt, empfehlen wir ganz am Ende, was ist denn jetzt eigentlich zu tun? Also muss man einen Arzt aufsuchen und wenn ja, sofort oder auch in ein paar Wochen oder wenn keine Besserung eintritt zum Beispiel. Und es ist so, dass wir 92% unserer Patienten nicht mehr zum Arzt schicken. Und wirklich sagen so, wow. Das ist die Diagnose, die wir stellen, das ist die Therapie, die wir empfehlen. Das sind dann in der Regel, sind das Cremes, Salben, wo man dann auch entsprechend das Rezept für bekommt und sich das dann über die Apotheke oder Online-Apotheke abholen kann. Und die 8%, die wir zum niedergelassenen Arzt schicken oder wo wir eine Empfehlung aussprechen, das sind in den meisten Fällen, stellen wir auch da die Diagnose. Nur wir sagen, man muss zum Beispiel zum Ausschluss von anderen Differentialdiagnosen einen Abstrich machen, eine Blutentnahme nehmen oder jetzt in dem Beispiel, was du eingangs brachtest mit deinem Bekannten. Auch das haben wir häufig, dass wir wirklich sagen, das sieht schon allein vom Draufgucken aus, obwohl ich keine Lupenuntersuchung habe, sieht das aus wie etwas Bösartiges. Das sollte auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Und auch da stellen wir natürlich die Überweisung dann zum Arzt hin. Generell ist eigentlich so dieses, kommt so ein bisschen eben auf die Erkrankung an. Also als Beispiel die Akne, die schicken wir fast nie zum Arzt. Das ist einfach nicht notwendig. Bei Muttermal ist die Quote natürlich deutlich höher, weil auch da sagen wir nur, wenn wir uns wirklich komplett sicher sind, dass es nichts Bösartiges sein kann, dann sagen wir das. Aber wenn wir sagen, man müsste mit einer Lupe nochmal drauf gucken, auch dann schicken wir natürlich sofort zum Arzt, denn es wäre ja fatal, wenn man so etwas übersehen würde.
Absolut, absolut. Ist eine Riesenverantwortung. Klar, auch für die niedergelassenen Ärzte, aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes. Ihr habt die drei Bilder, aber also faszinierend auf jeden Fall. Und ich glaube auch für vielleicht so ein bisschen die zweifelnden Stimmen auch nochmal ein guter Hinweis. Es ist nicht irgendwo der schiere kognitive Service oder eine künstliche Intelligenz, die jetzt beurteilt, das macht immer keine Sorgen, das wird schon, sondern das sind tatsächlich Fachmenschen, die sich dort drauf setzen auf den jeweiligen Fall, beziehungsweise Fachärzte und Ärztinnen vor allem, haben wir auch gelernt, finde ich auch einen super interessanten Aspekt. Ärztinnen, die das wirklich eben mit Erfahrung und aus fundiertem Blickwinkel eben betrachten. Es beruhigt mit Sicherheit den einen oder anderen, dann auch eben wirklich zu sehen, hey, das ist fachliche Kompetenz, die das beurteilt. Aber natürlich, ich so ein bisschen als Fan und natürlich auch in Berufung in Richtung innovativer Technologien, du hattest es gerade auch mit angesprochen gehabt, die Felder künstliche Intelligenz, Themen zu automatisieren und vielleicht tatsächlich die nächsten 100.000 oder vielleicht auch Millionen Diagnosen und Kunden unter Umständen noch schneller mit Informationen zu versorgen. Und mag sein, nicht die Quote von 92%, aber vielleicht von diesen 92% auch noch durch künstliche Intelligenz auch am Wochenende oder über die Nacht unter Umständen eben mit einer Information zu versorgen. Ist es ein Thema bei euch, ohne die Fachärztinnen und Ärzte obsolet zu machen, sondern eher komplementär? Beschäftigt ihr euch damit?
Absolut. Es ist ein ganz wichtiges Feld. Wir haben intern ein eigenes Team, was sich nur um dieses ganze Thema KI, also künstliche Intelligenz Entwicklung kümmert. Das Spannende ist ja, wie ich ja eingangs schon sagte, es gibt ja verschiedene Erkrankungen, die erleichtert zu erkennen sind, die auch wir als Laien, und ich sehe mich selber auch als dermatologischer Laie, weil ich natürlich als Radiologe jetzt nicht viel Ahnung von Haut habe, abgesehen vom Grundstudium, und die wir eben einfach diagnostizieren können. Das kann so eine KI auch. Und ich persönlich glaube, dass man nachher sicherlich 60-70% aller Patientenanfragen vollautomatisiert durchlaufen lassen kann. Und wir aber noch immer einen gewissen Anteil haben, vielleicht 30-40%, der dann von Ärzten gesehen werden sollte und davon eben noch einen gewissen Anteil, der dann auch wirklich diese Vor-Ort-Konsultation benötigt. Aber ein wichtiger Punkt, und das ist gerade angesprochen, dieses Komplementäre zum Arzt. Das ist so ähnlich wie aktuell die Vorortärzte und die Telemedizin. Die sind ja auch nicht in Konkurrenz, sondern einfach komplementär. Also warum sollte ich in unserem Beispiel mit einer einfachen Akne ins Wartezimmer gehen und das Wartezimmer verstopfen, in Anführungsstrichen, wo ich doch einfach weiß, welche Creme ich kriege, weil ich die seit Jahren immer die gleiche jedes Quartal neu bekomme. Oder bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, in ein Wartezimmer zu gehen, wenn ich das doch telemedizinisch über eine Videosprechstunde zum Beispiel die Diagnose kriegen kann. Und auch da ist es ja etwas Komplementäres. Also am Ende nehme ich ja dem Vorortarzt und auch der Vorortpraxis diese ganzen leichten und zu einfachen Fälle, die anders behandelt werden, währenddessen sozusagen, wo wirklich diese gute ärztliche Kompetenz notwendig ist, also Stichwort Operation oder schwierige Diagnostik, die bleiben ja weiterhin vor Ort. Und das wird auch immer so bleiben. Also ich glaube nicht, dass das jemals vollständig automatisiert erfolgen kann. Und so ähnlich ist es dann eben auch mit dem Thema KI. Man muss sich das mal vorstellen, ein Hautarzt, der jetzt jeden Tag 10-mal den Akne-Patient sieht und das 30 Jahre lang, irgendwann hängt ihm das aus den Ohren raus. Das ist total. Kennt jeder aus seinem Beruf oder aus dem, was man täglich macht. Wenn man es irgendwann zu viel macht, dann kann man einfach, also da hat man einfach nicht mehr so das Interesse daran. Aber du kannst dir auch sicher vorstellen, wir haben auch teilweise super, super seltene Erkrankungen. Da stürzen sich alle Ärzte drauf. Wir machen so wöchentliche Fallkonferenzen, wo wir so interessante Fälle mit dem Team besprechen, weil auch die Ärzte ja entsprechend geschult werden müssen. Das ist ja schon etwas anderes, Bilder zu sehen. Und wir da einen sehr starken Fokus auf die Qualität legen. Wir haben dann so eine Art Expertengremium gebildet, wo wir auch Professoren aus Universitäten mit dabei haben, die sich dann sozusagen mit die, wenn es mal schwierigen oder seltenen Fälle anschauen. Und das ist ein Termin, an dem alle Ärzte super gerne teilnehmen, weil es ja auch total interessant ist, auch mal andere Fälle zu sehen. So den ganze Zeit die Akne, die ist langweilig, die wird schnell weggeklickt, in Anführungsstrichen. Aber also Dermatologie bietet ein unglaublich großes Spektrum an Erkrankungen. Man geht von so ungefähr 1200 verschiedenen Erkrankungen aus. Und natürlich sehe ich im Niederlassenbereich immer meine Top 10 jeden Tag und ab und zu mal so einen Kolibri. Und das ist ja in so einem Setting viel interessanter, weil ich viel häufiger auch die spannenden Themen mitbekommen kann. Mhm. Und ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für unser Ärzteteam, die sind eigentlich ganz glücklich, wenn die ganzen einfachen, leichten Erkrankungen vollautomatisiert laufen. Ist für die Ärzte gut, ist für die Patienten geht es schneller. Und für die interessanten und spannenden Fälle haben wir dann das entsprechende menschliche Personal dafür.
Absolut. Und den Fokus und die Zeit vor allem ist ja auch ein Zeitfaktor.
Absolut.
Ich sehe schon, da gibt es in Zukunft mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt, den wir da nochmal aufgreifen können, weil die Reise, glaube ich, hat in den Bereichen wirklich erst begonnen. Und es geht natürlich auch viel um Akzeptanz und Vertrauen. Also ärztliche Behandlung ist durchaus ja neben Fachkompetenz auch so ein Vertrauensthema. Und da die Hürde eben für künstliche Intelligenz wahrscheinlich sogar höher als in dem einen oder anderen Bereich. Weiß nicht, um den Lottozettel auslesen zu können, ob ich gewonnen habe, dem vertraue ich vielleicht mehr. Wobei, da gibt es auch Kritiker, die dann trotzdem nochmal in den Kiosk ums Eck gehen. Aber ich glaube, in eurem Feld riesige Möglichkeiten, die sich da auftun, eben auch über innovative Technologien, einfach mehr Fokus, mehr Zeit für die speziellen oder vielleicht eben auch eher ungewöhnlichen Fälle, die Hilfe entsprechend wirklich benötigen und vor allem eben auch den Fokus benötigen. Apropos Fokus, wie sieht denn die nähere Zukunft bei euch aus? Gibt es Bahnbrechendes, wo ihr sagt, Mensch, also das ist der nächste wirklich Step oder die nächste Evolutionsstufe, die ihr praktisch jetzt schon zündet? Lassen wir mal die KI außen vor. Gibt es vielleicht irgendwo Felder, in die ihr euch noch weiter reinwagt mit 1200 potenziellen Krankheitsbildern allein hautärztlich, finde ich schon, das ist schon eine gute Hausnummer. Also langweilig wird es wahrscheinlich wirklich nicht. Aber ich meine, gibt es noch weitere Gedanken, wo ihr sagt, hey, das Themenfeld ist doch super interessant. Eins, das mir beispielsweise einfallen würde, ist mit Sicherheit auch, du hattest es ja angesprochen, es gibt natürlich noch andere Regionen auf der Erde, die froh wären, irgendwo binnen 4 Wochen oder wann auch immer einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen. Da gibt es gar keine oder es gibt keine Infrastruktur oder man kann es sich nicht leisten. Habt ihr irgendwo Gedanken auch oder Kooperationen, wo ihr sagt, hey, diesen Ansatz, den können wir in Schwellen- oder Entwicklungsländer tragen oder in besonders vielleicht benachteiligte Regionen? Gibt es da was?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, was du ansprichst. Unsere App oder unser ganzes System eigentlich ist aktuell 4-sprachig verfügbar, also neben Deutsch auch Englisch, Niederländisch und Spanisch. Das liegt daran, dass wir jetzt gerade sozusagen die EU-Expansion starten. Wir starten mit den Ländern Niederlande und Spanien und wollen das aber auch letztendlich mittelfristig dann einerseits komplett die EU ausweiten. Und das zweite Thema ist, was du sagtest, so ich nenne es jetzt mal Charity-Projekte, die wir auch schon selber machen oder durchführen in Kooperationspartnern. Weil genau wie du sagtest, das ist so, dass dieses Bildtextverfahren, dieses Datenpaket, was ich herumschicke, ist sehr, sehr klein. Das heißt, ich brauche noch nicht mal eine gute Internetverbindung. Ich kann das sozusagen von überall auf der Welt zu unseren Ärzten spielen und natürlich auch andersrum wieder zurück. Und auch das ist für uns ein sehr spannender und auch sehr neuer Bereich. Wir hatten ein Projekt in Afrika, da wurden unsere Hautärztin das erste Mal mit schwarzer Haut konfrontiert. Und das ist sehr interessant. Es gibt, ich glaube, um die 500 oder 600 verschiedenen Lehrbücher für Hautkrankheiten. Und davon sind 2, die sich mit schwarzer Haut beschäftigen, ausschließlich. Wahnsinn. Und alle anderen ist nur weißer, in Anführungszeichen, oder helle Haut. Das liegt natürlich daran, die Lehrbücher werden in den USA und in Europa geschrieben oder auch selbst im asiatischen Raum, auch da ist die Haut hell. Und bei schwarzer Haut, da sieht man zum Beispiel keine Rötung. Ja, also wir können ja bei uns sehen, verschiedene Rotstufen, da gucken die Ärzte zum Beispiel drauf. Das sehe ich auf schwarzer Haut nicht so ohne weiteres. Also da ist die Diagnostik von Hauterkrankungen viel, viel komplizierter und schwieriger. Auf der einen Seite, weil es schwieriger zu erkennen ist und auf der anderen Seite, weil es sehr wenig Erfahrungswerte gibt. Und das sehe ich persönlich auch als total interessantes Projekt und auch Themenfeld, dadurch, dass wir eben auf so eine einfache Möglichkeit ganz viele Daten letztendlich bekommen von, also sprich Patienten mit dunkler Haut, mit Hauterkrankungen, die man darauf klassifizieren kann, also auch in dem Themenbereich Lehre dort sehr viel tun zu können. Denn es ist natürlich so, auch diese Menschen haben ganz normal, in Anführungsstrichen, wie wir Europäer oder Asiaten auch Hauterkrankungen und die müssen ja auch behandelt werden. Und am Ende des Tages, physiologisch ist die Haut gleich, sie hat einfach eine andere Farbe und das macht aber schon die Diagnostik viel, viel komplizierter. Und das ist so aus meiner persönlichen Sicht so eins der spannendsten Projekte, die wir jetzt gerade eigentlich machen und auch ja, in den nächsten Jahren noch machen. Genau, neben diesem ganzen Themenbereich KI, wie du es gerade angesprochen hast. Und dann für uns natürlich auch der Fokus, vielleicht das noch am Rande, das Thema Krankenkassen, insbesondere in Deutschland. Es ist aktuell so, dass wir es kostet 25 Euro, wenn man uns benutzt pro Anfrage. Da sind dann auch Rückfragen inklusive oder wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt nach 3 Wochen die Creme benutzt, die Tube ist aber schon leer, dann wir haben so einen Patientensupport, wo dann Krankenschwestern und auch Ärzte arbeiten und man schreibt denen und dann bekommt man auch ein neues Rezept. Also es ist sozusagen diese komplette Behandlung, alles in diesen 25 Euro abgebildet. Und das wird natürlich, ich sage schon natürlich, aber das wird von gesetzlichen Krankenkassen erstmal nicht übernommen. Das hat einfach was mit diesem rechtlichen Modell zu tun des deutschen Gesundheitssystems. Aber wir schließen mit einzelnen Krankenkassen Verträge. Wir haben jetzt schon mit einzelnen Krankenkassen Verträge geschlossen. Und unser Ziel ist natürlich in den nächsten, ich sage jetzt mal 5 Jahren, mit allen deutschen Krankenkassen Verträge, dass es eben komplett kostenfrei für die Patienten ist. Aktuell ist es eben nur für Privatversicherte komplett kostenfrei und für einzelne gesetzliche. Genau.
Spannendes Feld, ja.
Ja, die meisten Patienten, die zu uns kommen, die sagen einfach, naja, 25 Euro, das ist für mich die Zeit, die ich zum Arzt fahre, hin und zurück, ohne Wartezeit eingerechnet und lohnt sich einfach trotzdem total. Also die meisten sind tatsächlich Selbstzahler, aber natürlich möchten wir eigentlich sagen, oder wir sind der Meinung, Gesundheit muss kostenlos sein. Also zumindest bezahlbar, sagen wir es mal so. Es gibt ja gerade jetzt die Themen Inflation etc., wo man dann doch ein bisschen mehr auf solche Sachen achtet. Und ich finde es gerade aus medizinischer Sicht nicht, widerstrebt mir total, dass man eben aus Kostengründen eine medizinische Leistung nicht in Anspruch nehmen kann.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz wertvoller Aspekt auch mit gewesen. Und die 5 Jahre Die werdet ihr wahrscheinlich eben brauchen, weil die Mühlen mahlen natürlich eben an der einen oder anderen Stelle leider viel langsamer, als beispielsweise ihr das mit der genialen Idee und mit der, glaube ich, auch wirklich so sinnstiftenden Thematik eben wirklich aufgegriffen habt. Also von dem her drücke ich da die Daumen, dass ihr da möglichst schnell eben auch wirklich weitere Durchbrüche macht und vor allem den Service und den Faktor Mensch da in den Mittelpunkt stellt. Und klar, also es gibt wahrscheinlich, der Großteil kann sich die 25 Euro leisten und sieht den Gegenwert. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wirklich kassenärztliche Leistungen oder andersrum Leistungen, die die Krankenkasse viel teurer bezahlt, dadurch überflüssig gemacht werden können und da dann der Value Case aufgebaut wird. Super spannend, und ich könnte wahrscheinlich so wie du noch ganz, ganz viel und ganz, ganz lange eben uns über die Themenfelder austauschen. Das können wir vielleicht ja dann auch sogar. Wie gesagt, wir haben das ein oder andere Thema nur ganz leicht gestriffen, das mit Sicherheit super spannend ist. Vielleicht finden wir ja nochmal Zeit. Mich würde es tierisch freuen. Ich würde für heute sagen, mit einer ganz kleinen Frage, auf die es kein Ja oder Nein oder richtig oder falsch gibt, würde ich dich heute durchaus eben wieder entlassen wollen, Ole. Aber vielleicht kannst du uns ja einen ganz kurzen Einblick geben. Was ist denn dein ganz persönliches Ziel so in den kommenden 18 Monaten? Gibt es was, was dich glücklich machen würde?
Ja, vieles. Also ich glaube, so mein Hauptziel ist tatsächlich, ich meine, so dieser Unternehmensaufbau, den wir gerade machen. Ich bin natürlich operativ sehr eingebunden in die einzelnen Bereiche. Und mein persönliches Ziel ist, mich da immer weiter rauszuziehen, um eben wieder so den Blick fürs große Ganze zu kriegen. Also man verliert sich schnell im Klein-Klein, in Anführungsstrichen. Das ist ja auch klar, weil man irgendwie alles kennt von seinem Unternehmen selber. Und so das für mich einfach zu lernen, Aufgaben abzugeben, Verantwortung abzugeben, das fällt mir nicht immer leicht. Ich arbeite stark daran, das sozusagen auch den vielen tollen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir haben, ja, das auch eben anzuvertrauen zu können und immer weiter sozusagen aus diesem rein operativen rauszugehen, um mehr Zeit zu haben, neue Ideen zu sammeln, neue Ideen auszuprobieren. Das ist so eigentlich so mein persönliches Ziel.
Das ist ein sehr, sehr gutes, und ich kann es sehr, sehr gut nachempfinden. Ole, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es A, mega angenehm, B, ist so ein kleines Herzensthema, wo ich so viel Potenzial für uns alle sehe und wo vor allem irgendwo die das begreifbar machen, wie Technologie, Innovation, neue Konzepte tatsächlich uns Menschen eben helfen, bringt das so gut auf den Punkt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß, und könnte mir durchaus vorstellen, wenn du nochmal den Gang vors Mikrofon wagst, dass wir vielleicht nochmal eine Runde drehen.
Auf jeden Fall.
Danke dir, Ole.
Sehr gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht, und ja, würde mich freuen.
Mega.